Ja, einen schönen guten Morgen zusammen, den Sichtbaren und den Unsichtbaren, die jetzt die Predigt zuhören. Ja, der Gedanke geben und nehmen wird uns heute praktisch durch die ganze Predigt begleiten. Wenn wir drüber nachdenken, gibt es, glaube ich, niemand auf dieser Welt, weder gläubig noch nicht gläubig oder Mann oder Frau oder arm oder reich, für den Geben und Nehmen nicht wichtig ist für sein Leben. Denn es gibt wohl wenig Menschen auf dieser Erde, die eigentlich den ganzen lieben Tag nur nehmen und nicht geben. Ganz allgemein. Aber in welchen Lebensbereichen ist Geben und Nehmen besonders wichtig? Was denkt ihr? In welchen Lebensbereichen ist Geben und Nehmen besonders wichtig? In der Ehe? Also eine Ehe, wo nur einer gibt und der andere nur nimmt? Ich glaube, das wisst ihr alle, das wird nicht funktionieren. Wo noch? In der Arbeit, genau. Wir müssen zwar als Arbeitnehmer müssen wir schon viel geben, aber der Arbeitgeber muss auch was geben. Mindestens Lohn. Okay, manchmal sogar Lob oder Kritik oder sowas. Aber er gibt auf jeden Fall Lohn für die Leistung. Genau. Wo ist es noch wichtig? Bitte? In der Freundschaft, genau. Eins fehlt noch, wichtig. In der Gemeinde, genau. In der Gemeinde. Wenn in der Gemeinde nur einige wenige geben und die anderen nur nehmen und die einen geben vielleicht bis zur Erschöpfung und die einen nehmen nur, das wäre auch nicht gesund für Gemeinde. Es müsste eigentlich so ein bisschen, ich habe mir gedacht, so die Waage sich halten, das Geben und Nehmen. Es ist ungesund, wenn jemand zu viel gibt, ja, und gar nicht nimmt. Es ist aber auch ungesund, wenn jemand nur nimmt und nicht gibt. Also wenn sich die Waage hält und wenn jeder an seinem Platz seine Geistesgaben oder seine Gaben einsetzt, in der Gemeinde, dann denke ich, wird auch die Gemeinde gesund sein. Und oft ist es ja so in der Gemeinde, manchmal machen Menschen Dienste, die sie vielleicht gar nicht machen müssten, ja. Vielleicht haben sie die Gabe gar nicht dazu und machen sie es aber trotzdem, dass es halt gemacht wird. Aber wenn jeder dient in der Gemeinde, wenn die Waage gehalten wird, geben und nehmen, dann werden auch diese Sachen geregelt sein. Ja, da wird alles da sein, was die Gemeinde braucht. Auch in der Beziehung zu Gott gibt es Geben und Nehmen. Auch eine gewisse gegenseitige Abhängigkeit. Wir haben heute einen Text aus dem Alten Testament, der Mark hat vorher schon was vorgelesen, wo mir eigentlich, erst als ich mich ernsthaft mit diesem Text auseinandergesetzt habe, mir klar geworden ist, dass es in der Beziehung zu Gott auch wirklich ein Geben und ein Nehmen gibt. Dabei möchte ich betonen, dass es ausschließlich um die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk geht, auch in unserem Text, beziehungsweise um Gott und die Gemeinde. Und was auch noch wichtig ist, der allmächtige Gott ist eigentlich auf unser Geben nicht angewiesen, sage ich jetzt mal. Er könnte alles, was wir bewirken, auch ohne unser Zutun machen. Tut er aber nicht. Er will, dass wir einbezogen sind in sein, in den Bau seines Reiches, ja, sage ich es mal. Und er möchte, dass wir auch eine Beziehung haben, das gegenseitige Geben da ist. Gott ist ja auch ein gebender Gott, ja, und wir sollen auch geben. Gott freut sich, wenn wir geben. Auch Jesus hat ja mehrmals gesagt, geben ist seliger als nehmen. Warum? Weil es auch für unser geistliches Leben förderlicher ist. Und auch für die Gemeinde ist es besser und erbaulicher. Und überlegt mal, wenn jeder hier in der Gemeinde nur nehmen würde, das wird nicht funktionieren. Wir wollen aber jetzt auch diesen Text lesen im 5. Mose 8. Und achtet schon mal drauf, wenn wir diesen Text lesen, auf den Gedanken, wo gibt Gott, wo erwartet Gott etwas von uns oder von seinem Volk? Und wo können wir als sein Volk was in Anspruch nehmen auch? Mir ist es wichtig zu zeigen, dass beide Seiten geben. Ja, drum auch das Thema, die Themenbezeichnung heute, Gott und sein Volk, ein Geben und ein Nehmen oder beidseitiges Geben, so könnte man es auch sagen vielleicht, so wäre es viel richtiger. Ich möchte jetzt mal die ersten 10 Verse lesen. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, also 5. Mose 8, ne? Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, um es zu tun, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt in das und das Land in Besitz nimmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen und dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen, diese 40 Jahre. So erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, indem du auf seinen Wegen gehst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen. Ein Land des Weizens und der Gerste, der Weinstöcke, Feigenbäume und Granatbäume. Ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und Honig. Ein Land, in dem du nicht in Armut dein Brot essen wirst, in dem es dir an nichts fehlen wird. Ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Bergen du Kupfer hauen wirst. Und du wirst essen und satt werden, und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Gott und sein Volk, ein Geben und ein Nehmen. Aber zuerst müssen wir mal schauen, in welche Situation spricht eigentlich dieser Text in 5. Mose 8. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Wir befinden uns eigentlich auf das Vorbereiten des Volkes zum Eintritt oder zur verheißenen Einnahme des Landes Kanaan, das Gott dem Volk ja versprochen hat. Und sie sollen es nicht nur einnehmen, sondern sollen es wirklich in Besitz nehmen. Schon ein Kapitel davor wird das immer wieder angesprochen. Zum Beispiel in 5. Mose 6, Vers 1. Ist mir wichtig, dass wir das noch mit in den Text reinnehmen. 6, Vers 1. Und dies ist das Gebot, die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, damit ihr sie tut in dem Land, in das ihr hineinzieht, um es in Besitz zu nehmen. Also Gott will nicht, dass sie irgendwie das Land einnehmen. Nein, sondern so, wie er es gedacht hat, mit den Ordnungen und den Rechtsbestimmungen Gottes. Und dass diese Ordnung in dem Land auch getan werden. Ja? Und dass sie dass es in Besitz genommen wird, ja, so wie es Gott jetzt gesagt hat. Dann 7 Vers 1. Wenn der Herr dein Gott dich in das Land bringt, in das du jetzt hineinkommst, um es in Besitz zu nehmen wieder, und wenn er dann viele Nationen vor dir hinaustreibt, die Hethiter und so weiter, auch da, er hat verheißen, dass Gott die Kanaaniter vor ihnen vertreiben wird. Die Bedingung ist, auch wie es im Vers vorher steht, dass die Gebote und die Ordnung Gottes eingehalten werden. Auch unser Text in 8 Vers 1 beginnt mit diesem Wortlaut. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, es zu tun, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt in das, und das Land in Besitz nimmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Ja, Gott hat verheißen, dass sie das Land Kanaan einnehmen. Aber warum? Und warum gerade das Volk Israel? Warum sind gerade wir auserwählt, das Reich Gottes zu bauen? Da ist mir es noch wichtig, vorher Verse zu lesen, und die sind sehr, sehr wichtig, die können wir auch, das spricht ja zwar zum Volk Israel, aber können wir durchaus auf Gemeinde beziehen. In 5. Mose 7, Vers 6, das möchte ich einfach auch mal lesen. Ja, wie Gott dazu steht oder warum eigentlich das Volk Israel diesen Stellenwert hat, das es hat. Ab Vers 6, denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihn als Eigentumsvolk angehörst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Das gilt für uns auch, wenn wir das so sehen. Wir sind nicht besser als die da draußen, sondern Gott hat uns erwählt, ja. Und hat sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Also man könnte sagen, Gott hat uns auserwählt. Er gibt aber auch Rahmenbedingungen. Warum hat er das Volk Israel ausgewählt? Und das können wir auch auf uns beziehen jetzt. Wir sind genauso wie das Volk Israel aus Ägypten, aus dieser Welt, aus der sündigen Welt herausgerettet worden oder herausgeführt worden mit Seilen der Liebe, wie es auch mal heißt. Und sind versetzt worden in das Reich seines Vaters, seiner Liebe. Wir sind sein Eigentumsvolk geworden. Nicht, weil wir besser wären als die anderen, sondern weil Gott uns auserwählt hat. Und wir durch den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus zu seinen Kindern geworden sind. Und wie im Vers 9 haben wir erkannt, dass Gott treu ist, dass er uns führen wird und er erwartet, dass sein Volk ihn liebt und seine Gebote hält. Auch das gilt für uns heute. Auch wenn wir aus Gnaden errettet sind, hat er uns eine Anleitung gegeben, nach dem wir uns halten sollen. Besonders als Gemeinde haben wir von Gott ebenfalls Rahmenbedingungen erhalten, die wichtig sind und lebensnotwendig sind für das Volk Gottes. Ohne unser Geben als seine Kinder in der Gemeinde wird Gott keine Gemeinde bauen. Er könnte es natürlich auch ohne uns, aber er will nicht, er macht es nicht. Er will uns benutzen als seine Werkzeuge. Und er will sich als seine Kinder uns einbeziehen in den Bau sozusagen, ja. Aber kommen wir jetzt zu dem Text. Man kann ja verschiedene Aspekte aus diesem Text rausziehen. Es war interessant. Ich schaue mir immer verschiedene Übersetzungen an. Und jede Übersetzung hat irgendwie eine andere Überschrift gehabt. Die Zürcher Übersetzung zum Beispiel hat Ermahnung zum Halten der Gebote und zur Demut. Die Hoffnung für alle, Gott prüft und erzieht sein Volk. Die Elberfelder steht nur Ermahnung zur Dankbarkeit. Und in der Schlachter steht das verheißene Land und die Dankbarkeit gegen Gott. In anderen Übersetzungen steht es vielleicht noch ein bisschen anders. Aber schön interessant, man kann natürlich aus diesem Text verschiedene Impulse setzen. Aber ich glaube, das verheißene Land einzunehmen und dann gegenüber Gott dankbar zu sein. Ja? Und dann die Rahmenbedingungen von Gott mit einbeziehen und sie nicht außer Acht lassen. Das ist so der Grundgedanke auch von diesem Text. Ja, Gott schenkt zwar die Verheißung, wie auch uns Verheißungen gegeben sind. So haben ja auch die Verheißungen in Johannes 3,16, dass wir von Gott geliebt sind, dass Gott, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an Glaube nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Es ist eine Zusage, dass wir errettet sind aus Glauben, ohne Wenn und Aber. Aber darunter kann man auch nicht verschweigen, dass wir zur Gemeinde hinzugefügt worden sind und dass wir auch eine Verantwortung vor Gott haben. Ja? Die ganzen Briefe des Paulus sind eigentlich nichts anderes als Anleitungen, wie Gemeinde funktioniert. Wir haben ja jetzt ab dem 29.07., ich weiß, die Gemeinde weiß es ja eigentlich schon, aber ich wollte es einfach nochmal sagen. Ab 29.07. wöchentlich hier in der Gemeinde pauken wir den Epheserbrief durch. Und auch im Epheserbrief, da gibt es tolle Verheißungen. Die ersten 2, 3 Kapitel, tolle Verheißungen. Aber dann, ab dem Kapitel 4, kommen auch die Anweisungen, wie Gemeinde funktionieren soll. Ja? Und wie ganz praktisch unser persönliches Leben und auch die Gemeinde geführt werden soll. Also ich möchte sehr ermutigen, ab dem 29.07. jeden Mittwoch, und wenn jemand sagt, ah, da ist ja Zeltlager, lass mir nicht gelten, heuer ist kein Zeltlager, also ihr habt Zeit, euch Zeit zu nehmen für die Bibelstunde. Ich habe 2 Gliederungspunkte für diesen Text. Der erste, Versprechen Gottes für die Zukunft mit Rahmenbedingungen für sein Volk. Da könnte man mal das dann einblenden, ja. Und dann, ja, Gott, wir sehen, dass Gott sein Volk erstmal auserwählt hat. Da hat das Volk eigentlich keinen Einfluss gehabt. Und bei uns ist es eigentlich ähnlich. Gott hat uns erwählt, mit Seilen der Liebe zu ihm gezogen und uns als seine Kinder aus der Welt sozusagen heraus geheiligt. Und das ist Gnade, Geschenk, unverdiente Gunst. Und unsere Motivation zu dienen ist nicht Angst. Oder wenn wir etwas nicht halten, dass wir dann verdammt werden. Wir dienen, weil er uns zuerst geliebt hat. Aber im Prinzip will Gott Gleiches bewirken wie bei seinem Volk. Nämlich, dass wir Gottes Reich bauen. Wenn auch ein bisschen unter anderen Vorzeichen. Also unser Text, unser erster Gliederungspunkt, Versprechen Gottes für die Zukunft und seine Rahmenbedingungen. Schon im ersten Vers wird eigentlich deutlich, dass wir nicht wie die Marionetten nach Kanaan einziehen oder das Volk Israel, sondern dass Gott ihnen einige Vorgaben gibt, die zu beachten sind und die auch über den Ausgang entscheiden. Genauso wie der Auszug aus Ägypten, da gab es klare Zusagen von Gott und auch das Volk war gefordert und hat größtenteils auch versagt. mussten dann auch die Konsequenzen tragen. Zum Beispiel auch diese 40 Jahre Wüstenwanderung. Und fast alle sind umgekommen. Ich habe hier so eine Tabelle erstellt. Die ist schon eingeblendet, oder? Okay. Wo einfach so deutlich wird, wo Gott gibt in diesem Text und wo wir gefordert sind. Zum Beispiel in Vers 1. Ich habe auch noch die zwei Gliederungspunkte. Wer das in schriftlicher Form will, kann sich hier ein Blatt nehmen. Also einfach bedienen. Genau. Einfach diese zwei Spalten. Was tut oder tat Gott? Und was ist eigentlich vom Volk gefordert? Also dieses Geben und Nehmen. Oder beidseitiges Geben, könnte man auch sagen. Zum Beispiel in Vers 1 gab Gott Gebote. Was ist vom Volk gefordert? Es halten, zu tun, damit ihr lebt. Dann im Vers 2, Gott prüft und demütigt. Wir kommen da noch einzeln drauf. Vers 2, an den ganzen Weg denken, was Gott tat. Dann links, Gott demütigte und ließ Hunger zu. Lernen, sollten lernen, dass sie nicht vom Brot allein leben, sondern von dem Brot, das vom Himmel kommt. Dann Gott wirkte auch praktisch. Zum Beispiel die Kleider sind nicht verschlissen. Dass das Volk erkannt hat, dass Gott für sie sorgt. Und dann haben sie auch Erziehung erlebt von Gott. Ja? Und so weiter. Wir kommen dann noch im Einzelnen drauf. Ich lasse es eingeblendet. Ja, das Kapitel Auszug aus Ägypten war ja abgeschlossen. Und jetzt beginnt eine ganz neue, aber keine leichtere Mission, nämlich die Einnahme des verheißenen Landes Kanaan. Und sein Versprechen gilt zu 100%. Aber das Wie ist noch offen. Wie in einem Vertrag, wo es bestimmte Rahmenbedingungen gibt. Die Versicherungssumme wird nur ausbezahlt, wenn die Bedingungen erfüllt sind. So hat Gott auch hier Bedingungen gegeben. Er hat gesagt, ist alles frei. Ihr kommt rein, hundertprozentig. Aber ihr habt Bedingungen auch zu erfüllen. Und das Volk hat es eigentlich selber in der Hand, Konflikt, so konfliktfrei wie möglich in das Land Kanaan zu kommen. Im Vers 1 steht, sie kommen hinein. So sagt es Gott. Das ist die Zusage, die eigentlich Gott gegeben hat. Das Land in Besitz zu nehmen, steht fest. Auf heute bezogen, Gott möchte auch christliche Gemeinde für sein Volk haben, für seine Kinder haben. Aber wie Gemeinde gestaltet wird, das hängt auch teilweise vom Volk, von uns ab. Ja? Beispiele, die Gemeinde kann auch verweltlicht sein, ja? Und das wird Konsequenzen haben auf das Zeugnis, ja, der Gemeinde. Die Gemeinde kann aber auch die guten Ratschläge Gottes einsetzen, ja, und alles nach Gottes Ratschläge machen, dann wird es auch Konsequenzen haben für die Gemeinde. Und Gott wird viel Segen geben. Ja? Und hier steht es auch, das Land in Besitz nehmen steht eigentlich fest. Aber das Wie ist noch offen. Ja? Kommen wir später nochmal drauf. Sie sollten das, was Gott vorgegeben hat, halten. Und wenn das geschieht, dann passiert was. Sie werden leben. Sie werden zahlreich werden und sie werden hineinkommen. Und zwar ohne Probleme werden sie hineinkommen. Also Gott wird den Weg praktisch frei machen. Sie sollen denken an die Führung Gottes auch ab dem Vers 2. Da kommt jetzt so ein Einschub. Sie sollen sich mal Gedanken machen, was ist eigentlich passiert beim Auszug aus Ägypten? Was hat Gott da getan? Wie war das? Ja, Gott hat sie in der Wüste wandern lassen, um sie zu demütigen, zu prüfen und zu erkennen, was in ihrem Herzen ist, wie es in Vers 2 steht. Gott will Lernlektionen mit dem Volk machen. Zum Beispiel ließ er das Volk hungern. Ja, wie kann Gott das zulassen? Ja, das war eine Lektion. Sie sollten nämlich erkennen, dass der Mensch nicht nur vom Brot lebt, sondern vom Wort Gottes. Und das gilt auch für uns heute im Neuen Testament. Wir sollen leben von dem Brot, das aus dem Munde Gottes ausgeht. Auch für uns in guten und in schlechten Zeiten wichtig. Für mich war Corona zum Beispiel jetzt eher ein Vorteil. Ich habe echt selten so viel im Wort gelesen wie jetzt in dieser Zeit. Warum? Es gab keine Termine, keine Veranstaltungen, kein Haus verlassen. Ja, Arbeit habe ich zwar gehabt noch, aber keine Bundesliga auch, ja, und so weiter. Also, Gott kann manchmal Materielles ein Stück weit wegnehmen, dass wir wieder Zeit haben für Immaterielles, ja, und Zeit haben auch mal wieder für sein Wort zu legen. Gott erzieht, aber er versorgt auch. Und er will auf seine Gebote hinweisen, was er geboten hat. Sie sollen seine Wege nicht vergessen, ihn fürchten. Im Vers 7 bis 10, das möchte ich mal weiterlesen, geht es dann, 7 Vers 10 möchte ich nochmal lesen, das hat auch der Mark vorher schon vorgelesen, da geht es jetzt eigentlich auch um das Einnahme des Land Kanaans, gell? Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen. Bis daher könnte es fast Allgäu sein, gell? Ein Land des Weizens und die Gerste, der Weinstöcke, Feigenbäume und Granatbäume. Ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und Honig. Ein Land, in dem du nicht in Armut dein Brot essen wirst, in dem es dir an nichts fehlen wird, ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Bergen du Kupfer hauen wirst. Und du wirst essen und satt werden, du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir geben wird. Ja, die Zukunft. Was hält Gott bereit für das Volk? Was hat er hier für wunderbare Aussichten eigentlich gegeben? Also, das klingt mir fast wie so ein Werbeprospekt, ja? Wenn so die Reisen angeboten werden, da wird nur das Schöne, aber das ist wirklich schön, was hier alles steht, was hier was das Volk eigentlich erwartet. Was hält Gott bereit für die Zukunft? Auch für uns als Gemeinde ist es sehr wichtig. Was tat Gott schon in meinem Leben? Wie bist du zum Glauben gekommen? Wie hat Gott dich schon gesegnet? Wo will Gott dich noch hinführen? Diese Blicke auch wieder zu haben, das dürfen wir auch nicht vergessen. Das Volk Israel sollte zurückblicken, auch auf den Auszug aus Ägypten und ein Ausblick, ja, das haben wir in unserer Gemeindeversammlung auch mal wieder. Rückblick, Ausblick. Der Ausblick wäre, sie haben Wunderbares vor sich, ja. Erinnere dich an die Wohltaten Gottes und erinnere dich, was Gott für dich bereitet hat, wo unser Ziel hingeht. Wir gehen eigentlich nur in ein besseres. Die sind ja in ein weltliches Land gegangen. Wir haben ja das Ewige vor uns, ja, das ist ja noch besser eigentlich. Wunderbar, was Gott hier eigentlich für das Volk bereithält, ja. Und so komme ich jetzt mal zu dem zweiten Teil, nämlich die Verse 11 bis 20. Das möchte ich mal noch vorlesen. Und da fängt schon ein bisschen anders an, der zweite Teil. Drum, ihr seht ja hier schon den zweiten Gliederungspunkt, Gefahren. Schon der erste, die ersten zwei Wörter, hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, nicht hältst. Dass nicht, wenn du isst und satt wirst und du schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, dich mehrt, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausführte, der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind, in dem dürres Land, wo kein Wasser ist, der dir Wasser aus dem Kieselfelsen hervorbrachte, der dich der Wüste mit Mann speiste, das deine Väter nicht kannten, und dich zu demütigen und dich zu prüfen, damit er dir am Ende wohltue. Und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft, sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrechterhält, den er seinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Und es wird geschehen, wenn du jeden Herrn, dein Gott, vergisst und anderen Göttern nachläufst und ihnen dienst und dich vor ihnen niederwirfst, so bezeuge ich heute gegen euch, dass ihr ganz gewiss umkommen werdet. Wie die Nationen, die der Herr vor euch umkommen lässt, so werdet ihr umkommen dafür, dass ihr auf die Stimme des Herrn, eures Gottes, nicht hört. Also die Gefahren, auch in Bezug auf die Vergangenheit. Es wird hier auch angesprochen. Es heißt hier schon am Anfang, hütet euch oder achtet darauf. So heißt es in anderen Übersetzungen. Es gibt auch im Neuen Testament Dinge, auf die wir immer wieder achten sollten. Vergesse nicht den Herrn, deinen Gott. Das Volk Israel stand in der Gefahr, den Herrn zu vergessen, sein Wort nicht zu beachten, das er vorgegeben hat, und dadurch den Materialismus an vorderste Stelle zu lotsen. Vergessen, Gott und sein Wort vernachlässigen. Wenn das geschieht, dann werden ganz automatisch andere Dinge wichtig. Vielleicht Dinge, die in 100 Jahren völlig unwichtig sind, wie hier auch aufgezählt wird. Schöne Häuser, satt sein, Schafe und Rinder, oder man könnte ihn gleich mal auf heute beziehen, vielleicht schicke Autos, Gold und Silber, alles, was so das Auge gerne sieht. Das Ende ist eigentlich die größte Gefahr. Unser Herz kann sich erheben. Und das Vergessen wird sich festsetzen. Die Dinge können uns verblenden, die hier aufgezählt werden. Und drei Gefahren stehen hier in diesem Text. Und da warnt Gott davor. Und diese Dinge können wirklich auch die Beziehung zu Gott unfruchtbar machen. Kann, nicht muss. Drei Dinge, die hier aufgezählt werden, nämlich das Vergessen, nicht an Gottes Wort halten und sich erheben über Gott. Oder sich erheben, ja, also auf die Schulter klopfen. Ah, toll, toll gemacht. Ja, ziemlich sicher ist das der Grund, warum uns auch Gott prüft. Vielleicht will uns Gott auch in dieser Krise gerade auch ein Stück weit prüfen. Ob wir zeitweise auch ohne Gemeinde standhaft sind und ihm nahe bleiben. Oder ob wir uns lösen von Gott, so die Gelegenheit nutzen, uns lösen von Gott und nachlässig werden vielleicht, anderen Dingen uns zuwenden. In den Versen 14 bis 18 wird eigentlich deutlich, Gott demütigt das Volk, klingt ja erstmal sehr negativ. Und warum macht er das? Um dich zu prüfen. Warum gibt es Prüfungen, die jungen Leute? Manche junge Leute haben ja Prüfungen gerade gehabt. Warum gibt es überhaupt Prüfungen? Wir hatten gerade Prüfung, Judith, du hast, glaube ich, nicht gehabt, gell? Warum wurdest du geprüft? Genau. Eine Prüfung ist eigentlich da, zu testen, was ist eigentlich so hängen geblieben in den letzten 3 Jahren, ja? Und bei Gott ist es auch so, er kann einmal prüfen, ja? Er kann prüfen, ja, was ist wirklich hängen geblieben? Was, ja, wo steht er denn, ja? Aber das Ende steht im Vers 16 und das finde ich ganz toll. Im Vers 16, ganz am Ende. Das Ziel von Gottes ist eigentlich, dass es dir wohl ergehe. Ja? Er prüft nicht, um uns zu schikanieren. Das macht ein Prüfer auch nicht. Er will euch nicht schikanieren. Er will bloß sehen, ja, was ist hängen geblieben. Ja? Und letztendlich will er euch wohl tun, ja? Der Prüfer auch. Er will, dass ihr gerüstet seid, wenn ihr in den Beruf geht. Ja? Nicht, dass ihr bloß irgendwie ein Theoriewissen habt, sondern dass ihr dass ihr ein bisschen was wisst, sondern dass ihr wirklich gerüstet seid, wenn ihr dann in den Beruf einsteigt. Und so ist es eigentlich auch. Gott will nicht das Volk schikanieren, sondern am Ende will er, dass es wohl tut, ja? Dass das Volk weiterkommt, dass das Volk beschenkt wird, ja? So ist unser Gott. Er will uns nicht fertig machen, sondern er will, wie auch die Eltern ihre Kinder, ja, manchmal vielleicht Erziehungsmethoden ergreifen müssen, die wir nicht wollen, aber die notwendig sind, um das Kind einfach weiterzubringen, ja. Und so erzieht Gott auch. In den Versen 17 und 18, da steht, dass wir in Gefahr stehen, uns zu erheben, ja. Uns zu erheben, besonders wenn es uns gut geht. Dem Volk Israel, die haben ja gute Perspektiven gehabt, dass es ihnen auch wirklich gut geht, auch äußerlich. Und dann warnt Gott, dass sie ja nicht sagen, meine Kraft, meine Stärke und meine Hand haben das alles gemacht. Also ich, sondern sie sollen von Gott abhängig bleiben und von ihm wirklich auch, ja, zu wissen, es kommt von Gott, diese Dinge. An den Herrn denken, dass er uns Kraft gibt und er uns Vermögen schafft. Zusammenfassend, ein dankbares Herz gegenüber Gott behalten, egal wie es uns äußerlich geht. Für das Volk war das lebensnotwendig, um den Bund mit Gott aufrechtzuerhalten. Wenn das nicht der Fall ist, dann steht da am Ende, dann werden sie umkommen. Im Vers 19 und 20, das gehört genauso zur Verheißung Gottes. Wenn sie es nicht beherzigen, dass sie umkommen werden. Und das passierte ja auch teilweise beim Auszug aus Ägypten, aber auch bei der Einnahme des Land Kanaans, zum Beispiel, wir denken an den Diebstahl von Achan. Also dies, wo Gott gesagt hat, den Bann, also ausüben, alles vernichten, alles verbrennen. Und der Achan hat ja diesen Mantel und was weiß ich, Gold und Silber für sich weggetan und hat so Gott eigentlich belogen, gell? Und da hat ja, da haben erstens viele Menschenleben, hat viele Menschenleben gekostet und auch Segen, ein Stück weit, bis alles wieder bereinigt war. Und dann ging es wieder weiter. Das ist zum Beispiel einfach, wo Gott einfach sagt, okay, die Treue wird belohnt, gell? Wir müssen das natürlich, die letzten zwei Verse, auch im Lichte des Neuen Testaments sehen. Wir haben ja etwas andere Vorzeichen auch, weil wir in der Gnadenzeit leben. Und wir sind auch, das möchte ich nochmal betonen, als Einzelne gerettet. Wenn jemand ein Kind Gottes ist, ist er sein Kind. Aber als Gemeinde ist es doch nochmal eine andere Situation. Wenn wir uns als Gemeinde vom Wort entfernen und uns in Richtung Verweltlichung entwickeln, ich sage jetzt nicht, dass es bei uns so ist, ganz allgemein gesprochen, dann wird Gott auch, kann auch Gott Segen wegnehmen von der Gemeinde. Und ich habe mir auch gedacht, zum Beispiel die Thessalonicher Gemeinde, das ist ja im Neuen Testament wirklich eine vorbildliche Gemeinde. Aber die war, Jahre später war sie weg. Warum, weiß ich nicht. Aber ein Beispiel einfach, dass Gott ein Stück weit Segen geben kann, er kann aber Segen wieder wegnehmen. Und so ist es eigentlich hier auch in diesem Text, gell? Wenn das Volk Israel das missachtet, was Gott eigentlich vorgegeben hat, dann wird Gott auch Segen wegnehmen. Ich komme zum Schluss. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Gott will mit seinem Volk in Beziehung treten. Es ist ein Geben und ein Geben. Oder ein Geben und ein Nehmen. Beide Parteien geben. Gott ist ein gebender Gott und er will sein Bestes, er hat auch sein Bestes gegeben für uns. Ich möchte es jetzt auch im Lichte des Neuen Testaments weitergeben. Er hat das Beste für uns gegeben, seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus, unseren Heiland. Und deshalb kann Gott auch erwarten, dass wir auch etwas geben. Nicht aus Angst vor Strafe, sondern weil er uns zuerst geliebt hat und wir seine Liebe erwidern sollen. Und Gott hat uns nicht umsonst sein Wort gegeben. Als Handwerkszeug für funktionierende christliche Gemeinde. Ohne Wort gibt es keine gesunde Gemeinde. Ohne das Wort Gottes. Und Gott prüft, ermahnt und manchmal erzieht er auch, damit wir zu Werkzeugen der Gerechtigkeit werden. Und wenn ihr jetzt alles vergessen habt an der Predigt, nehmt nur eines mit. Gott ist ein gebender Gott, der gerne gibt. Er hat für unser Heil alles gegeben, seinen einzigen geliebten Sohn Jesus Christus, unseren Herrn, der für uns ans Kreuz von Golgatha gegangen ist, um unsere Schuld zu tilgen. Dieser gebende Gott ist kein einseitiger Gott, der etwas unabhängig von uns macht, sondern er will mit uns arbeiten, mit uns Gemeinde bauen. Und eine Beziehung lebt von Geben und Nehmen oder von beidseitigem Geben. Und unsere Gemeinde lebt auch von der Beziehung mit dem Herrn, von jedem Einzelnen der Gemeinde. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, wenn wir nicht mehr hören auf ihn, werden wir nicht als Einzelne umkommen, aber die Existenzberechtigung der Gemeinde steht vielleicht in Gefahr. Geistliche Gemeinde lebt von der Beziehung mit Gott und seinem Wort. Und zwar von jedem Einzelnen. Und die wichtigste Grundlage für gesunde Gemeinde ist es, dass wir wirklich am Wort bleiben. Und dann wird auch jede Ortsgemeinde bestehen bleiben. Egal wie finster es draußen wird und wie viele Krisen noch kommen und so weiter. Wichtig ist, dass wir in der Abhängigkeit mit Gott sind, eine Beziehung zu Gott sind und dass wir an seinem Wort bleiben. Amen. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du uns lieb hast, dass du deine Liebe bewiesen hast, indem du deinen Sohn Jesus Christus für uns gegeben hast, als Lösegeld für unsere Sünden. Und dafür danken wir dir ganz herzlich. Und das ist auch die Grundlage, warum wir in der Gemeinde sind, weil wir aus Gnaden errettet sind, weil wir aus Gnaden zu deiner Gemeinde hinzugefügt worden sind. Und danke, dass du uns auch dein Wort gegeben hast. Wir könnten ohne dein Wort ja nicht leben, geistlich leben. Wir freuen uns, dass dein Wort auch so tief ist. Und ja, es ist mir auch wieder so bewusst geworden, dass dein Wort wirklich auch uns immer wieder was zum Sagen hat. Wir danken dir ganz herzlich dafür. Möchten dich jetzt auch bitten, dass du auch unsere Gemeinde segnest, auch wenn wir vorwärts gehen, jetzt auch im Ende Juli, dass man die Bibelstunde, dass die wirklich auch fruchtbar wird, dass wir dein Wort wirklich durchnehmen und durchkauen und wirklich für uns in Anspruch nehmen. Ich möchte einfach danken dafür, dass du auch geduldig bist, auch wie du mit dem Volk Israel geduldig warst, immer wieder. Ja, wir wissen auch, dass du geprüft hast und wir wissen auch, dass wir manchmal geprüft werden. So möchten wir einfach danken, dass wir eine lebendige Beziehung auch zu dir haben, weil wir durch deinen Geist auch verbunden sind mit dir und deinem Wort. Und dafür danken wir dir und möchten dich jetzt auch um deinen Segen bitten für den heutigen Tag. Amen.